Ja, und ich würde das mal so ein bisschen modifizieren, den Vorschlag mit den Zetteln. Ich weiß nicht, ob das hinhaut, sich so einen Vortrag so stichwortweise oder so aufzuschreiben. Ich würde eher sagen, und das möchte ich auch gerne in Zukunft machen, wenn durch das Wort Gottes, das ist sein Wort und ist lebendig, er uns etwas sagt, dann lohnt es sich, ein Stichwort oder ein Satz oder etwas ganz Konkretes aufzuschreiben. Ich meine nicht eine Predigt im Überblick. Ich meine wirklich, hier hat er mir gezeigt, was dran ist oder was als nächstes geschehen sollte oder wo ich jetzt etwas tun sollte. Ja, verstehen wir? Also, wenn ihr jetzt gerne laufen möchtet wegen der Zeit, dann macht das. Aber daneben, es wird aufgenommen. Jetzt schon oder später? Aha, gut. Es wird aufgenommen und das heißt, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, war nicht so eben festgelegt, ob man dann eine CD sich bestellen kann oder ob man es dann auf der Webseite von der Gemeinde findet. Ja, sowohl also technisch perfekt hier. Ich habe mich auch so ein bisschen umgestellt, habe die Lutherbibel mitgebracht, damit einige doch etwas bekannter klingt und sie etwas leichter auch vielleicht mitkommen können. Und möchte jetzt schon sagen, das ist ein großes Thema, wenn wir über Wandeln sprechen. Wandeln betrifft das tägliche Leben des Christen in dieser Welt. Nachdem wir gestern über geistliche Reichtümer in himmlischen Gütern gesprochen haben, das ist so, ich sag mal, der obere Teil, ja. Oder das ist die Quelle, oder wie wir das sagen wollen. Und ich hoffe, viele von uns hatten schon Gelegenheit, sich ein wenig zu setzen. Wenn nicht heute an einem normalen Werktag, morgen ist es möglich für die allermeisten. Ja, ich hoffe, ich trete keinem zu nahe, wenn ich sage, fang das Wochenende an und setz dich und schau mal rein in Epheser 1 und versuch mal diese Reichtümer ein bisschen an deinem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen und sagen, ja, davon möchte ich wirklich haben, so viel es irgend geht, damit ich gerüstet bin für einen Wandel in dieser Welt. Denn die Welt ist für einen Christen wie ein Minenfeld. Ohne Führung, ohne eine klare Richtung, ohne, ja, mit Führung ist auch gemeint, Stück für Stück, Tag für Tag, werde ich irgendwo große Probleme bekommen. Und davon spricht Paulus, da müssen wir schon ganz ehrlich sagen, das sind manchmal recht, recht deutliche Worte. Ich fange an mit Kapitel 4. Und da sagt Paulus, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt, das ist das Stichwort, gleich im ersten Vers. Also er sagt als Überschrift, jetzt kommt euer tägliches Leben dran. Dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist die höchste Berufung, die es gibt in dieser Welt, nämlich die Berufung zum ewigen Leben. Das nicht eines Tages mir gegeben wird, werden wird, sondern das mir schon gegeben worden ist. Und das, und da habe ich mich sehr gefreut, hat gestern Abend ein Bruder gesagt, das ist für ihn das schönste Wort in der Bibel. Wer da lebt und glaubt an mich, sagt Jesus, Johannes 11, 26, der wird nimmermehr sterben. Ja. Das hört nicht auf, das ewige Leben. Er hat es mir schon gegeben. Das ist meine Berufung. Ich bin berufen zum ewigen Leben. Alles andere vergeht auf dieser Welt. Es wird eines Tages ein Rauch aufgehen. Davon bleibt nichts. Das ist die höchste Berufung. Und darum geht es hier, dieser Berufung würdig zu wandeln. Ja, das ist kein Stress, das ist kein Druck. Das ist einfach nur etwas so Großes. Wir kennen das heute vielleicht nicht mehr so. Früher war das in Fürstenhäusern so üblich. Die beste Erziehung für den jungen Prinzen, damit er eines Tages dieser Berufung, nämlich wirklich einer zu sein, der einem Volk vorangeht, dieser Berufung auch wirklich würdig ist. Und dass andere auf ihn schauen und dass sie ein Vorbild in ihn sehen. Also nicht nur ein Gewaltherrscher, der alles erzwingt und erdrückt, sondern einen, dem man gerne folgt. Und das ist uns, glaube ich, allen klar. Vorbilder ist das Wichtigste, was wir eigentlich heute brauchen in unserer Gesellschaft. Und vielleicht haben auch schon manche gedacht, daran fehlt es uns aber gewaltig an Vorbildern. Und das stimmt, würdig wandeln. Mit aller Demut und Sanftmut mit Geduld. Jetzt kommt's ganz intensiv. Demut, Sanftmut, Geduld. Wenn wir die drei Dinge wirklich mitnehmen, ihr Lieben, dann haben wir für unser Verhalten anderen Menschen gegenüber eine ganz klare Antwort, nicht auf das, was wir tun sollen, aber wie wir es tun sollen. Demut ist, einer achte den anderen höher als sich selbst. Er muss nicht unbedingt an Gaben und Fähigkeiten und so weiter höher sein, aber achten höher heißt, der ist mir wichtig. Und sein Wohl und sein Wehe ist mir wichtiger als meins. Das ist Demut. Ich stelle mich unter ihn. Egal, was ich von ihm denke, aber ich bin in dieser Einstellung, einer trage des anderen Last. Lasten hat jeder von uns. Und Demut heißt, ich stelle mich drunter. Im Deutschen sagt man, kommt dieses Wort von Diene, Mut, Demut. Ja? Das ist Demut. Und wir können viele Menschen dienen. Und das heißt, unser Leben mit viel Gewinn, mit viel Reichtum füllen, wenn wir demütig sind. Sanftmut spricht von der Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Hauptsächlich hier rede, ja? Sanftmut, ja? In einer sanften Art reden. Man kann grob reden, man kann sanft reden. Wir hatten irgendwo, habe ich am Tisch schon gehabt, so ein bisschen den, ich sag mal, Temperamentsunterschied zwischen den Bayern und den Franken, ja? Jetzt können sich alle freuen hier, ne? Oder? Ja, also ist manches auch so ein bisschen in die Wiege gelegt, ja, dass man insgesamt so ein bisschen sanfter auftritt, ja, nicht so mit dem Stiefel der Macht, ja, oder mit der Faust oder was weiß ich wie. Nein, aber ganz im Ernst, es gibt so viele Gelegenheiten, wo es mir nicht leicht fällt, sanft zu antworten. Es muss ja nicht gerade von mir ausgehen. Es kommt vielleicht so auf mich zu, dass ich ganz schnell etwas sagen möchte, was dann auch eher zerstört als aufbaut, was nicht gut ankommt, was vielleicht trennt statt vereint. Sanft heißt in einer Art und Weise, die dem anderen nichts tut. Wir reden heute viel von Verletzungen. Die meisten kommen durch Worte. Stimmt das? Die meisten kommen durch Worte. Sanftmut. Und dann Geduld. Das ist besonders nötig, wenn man über längere Zeit mit Menschen zusammen ist. Und da ist die Gemeinde ja so ein wunderbares Lernfeld, ja, über Jahrzehnte, ne? Den kenne ich schon von seiner Kindheit, ne? Ja, und da hat man auch so seine Vorstellung, wie der andere sein sollte und was sich dann endlich mal ändern sollte. Und wir haben das auch schon so oft in der Predigt gehört, nicht? Ja, genau, zur Umsetzung, zur Verwirklichung der Verkündigung des Wortes Gottes gehört Geduld. Also auch wir, Prediger des Wortes, haben uns mit Geduld zu wappnen. Nicht, dass wir sagen, das habe ich doch jetzt schon zweimal gesagt, ja. Nun muss das endlich angekommen sein. Das ist etwas anderes, etwas gehört vielleicht verstanden zu haben und es tatsächlich zu einem Stück meines Lebens zu machen. Da brauchen wir Geduld miteinander, sonst machen wir uns gegenseitig das Leben schwer. Und jetzt kommt ein Satz, der für mich in meinem Leben sehr wichtig geworden ist. Seid fleißig zu halten, die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens. Seid fleißig, steht da. Bemüht euch, kämpft darum. Setzt euch ein. Wofür? Für Einheit. Dass Paulus das hier am Anfang seines Abschnitts über den Wandel sagt, zeigt eins, Einigkeit ist wichtig. Wenn die kaputt geht, dann geht vieles andere kaputt. Wir haben in unserer Gemeinde eine Spaltung erlebt. Zwei Älteste haben jeder vom anderen gedacht, dass der völlig falsch davor ist und konnten auch nicht abgebracht werden von dieser Sicht. Und daran hat es eine Spaltung gegeben. Die Gemeinde ist zerbrochen. In dieser Spaltung der Gemeinde, da sind die dollsten Dinge passiert. Da sind Leute weggegangen wegen ein paar Kleinigkeiten, die sie schon lange nicht gut fanden, sage ich mal, die ihnen keinen Spaß machten oder so. Da ist eine Ehe zerbrochen. Und da hat jemand dann einen Ehebruch angefangen und so weiter. Also es waren so viele schlimme Dinge. Einheit ist grundwichtig. Vieles, was ein Mensch so an Schwächen hat, in sich, mit sich trägt, nicht bearbeitet, das kommt in solchen Krisenzeiten heraus. Und wenn ich, es gibt leider viel Spaltung, viel Trennung in der Gemeinde Jesu, wenn ich so die Geschichten höre, dann merke ich, der Anfang war vielleicht Unterschied in Überzeugungen. Aber dann kamen die ganzen persönlichen Dinge dazu. Wie ich eben sagte, Verletzung. Das, was da gesagt wird, wie miteinander umgegangen wird, das ist so leicht, wenn der andere mir, so wie ich es empfinde, Unrecht tut, dass das, was ich dann tue, nicht auf die Waagschale, auf die Goldwaage gelegt werden darf. Und das macht so viel kaputt, was ganz schwer zurückzuholen ist. Sei fleißig hat für uns bedeutet, nach etwa 2 Jahren, in denen wir immer dafür gebetet haben, immer, habe ich gesagt, jetzt wird es Zeit. Und dann haben wir Gespräche geführt und das Ergebnis der Gespräche ist, dass der größte Teil derer, die weggegangen sind, die sich auch woanders versammelt hatten, richtige Gottesdienste gemacht haben, Bibelstunden gemacht haben und so, zurückgekommen ist. Und das ist, also wenn ich sage, vielleicht in jeder 10. oder 15. Gemeinde, die ich so kenne, an freien Gemeinden, gibt es Spaltungen, das ist vielleicht eine von 100, wenn es sehr hoch kommt, wo diese Spaltung wieder überwunden wird und sie zurückkommen. Aber das aufgrund dieser Überzeugung. Wenn Gott das sagt, dann muss man an der Stelle auch sehr konsequent und auch dranbleiben. Man muss einfach kämpfen darum, denn sein Wille soll geschehen. Wie soll sonst die Gemeinde Jesu gesegnet werden? Und er sagt auch, warum das so wichtig ist. Ein Leib, nämlich der Leib Jesu Christi. Ja, ohne den ist er nur der Kopf. Entschuldigt das nur, ich meine das nicht so. Aber ich sage es an dieser Stelle mal. Zweitens, ein Geist, keine 2, keine 3, keine 10, ein einziger Geist, der gleiche in allen. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Und wenn uns vielleicht auch andere christliche Kreise unsympathisch sind von vielen, wenn es wirklich wiedergeborene Christen sind, wir werden den Himmel mit ihnen teilen. Da sagt er weiter, ein Herr, ist das völlig klar, ja, ist es der gleiche. Ein Glaube, auch wenn er so an den Rändern vielleicht ein bisschen unterschiedlich aussieht, ja, aber es gibt so zum Beispiel, ich sag mal, Kernaussagen wie die Basis der evangelischen Allianz, weil wer damit nicht einig ist, ja, da weiß man es auch nicht, ne? Aber das ist ein Glaube. Eine Taufe. Oh, das ist in Deutschland schwierig, da spreche ich jetzt nicht drüber. Ein Gott und Vater aller, der da ist überall, durch alle und in allen. Es ist eigentlich alles nur eins, was wir haben, was unseren Glauben, was unser Leben, dieses neue Leben mit Jesus ausmacht. Wie können wir dann getrennt sein? Dann spricht er weiter über Gemeinde und wir merken, Gemeinde ist ein ganz wichtiger Teil des Wandels. Wenn Gemeinde funktioniert, dann hat der Wandel eine gute Grundlage. Und er sagt, ich überspringe ein paar Verse, er hat in der Gemeinde etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, zu Evangelisten, zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollkommenen Mann, Frauen mögen verzeihen, ja, er spricht jetzt einfach mal vom Haupt, sag ich mal, also was auch ein Stückchen Stärke ausdrückt, zum Maß des Alters der Fülle Christi, auf dass wir nicht mehr unmündig sein und hin und her bewegen lassen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen und Arglist, womit sie zum Irrtum verführen. Meine Lieben, wir merken, wir brauchen erstens Gemeinde. Zweitens, wir brauchen weise Leute, von Gott gelehrte Leute, die die Gemeinde ausrüsten, die sie unterrichten, die ihnen das Wort Gottes vermitteln und die ihnen auch in schwierigen Situationen immer wieder sagen können, wo es lang geht. Und wir brauchen Gemeindeglieder, die, und jetzt sage ich mal eine Verneinung, die keine Endverbraucher sind. Das steht hier. Ausrüsten zum Werk des Dienstes. Jeder hat eine Aufgabe. Jeder kann etwas tun. Die Gaben sind sehr unterschiedlich. Nicht jeder kann predigen. Nicht jeder kann Seelsorge tun. Aber die Anzahl der Aufgaben in der Gemeinde, ich fange nicht an davon zu sprechen jetzt, die ist so unterschiedlich und vielfältig. Und wenn davon welche wegfallen, einfach nicht gemacht werden, dann merkt man es irgendwann in der Gemeinde. Auch, dass es hier hübsch ist, dass Tische gedeckt sind, dass welche einfach eher kommen, vielleicht am Anfang sogar morgens sich aufmachen, ja, um das hier so schön zu machen. das macht auch was aus. Wenn das alles hier nur schmucklos, ja, ich weiß nicht, wir würden nicht mit so viel Freude hier reinkommen, nicht? Das ist einfach so. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge und Gaben, die dazugehören, ganz nebenbei auch welche, die die nötigen Finanzen zur Verfügung stellen. Sonst funktioniert es auch nicht mit der Gemeinde. Aber oder manches bleibt einfach liegen, weil da keiner frei ist dafür. Bitte fragen wir uns, ist das bei mir so, dass ich mich ausrüsten lasse zum Werk des Dienstes? Dass ich als meine Aufgabe sehe, mit meinen Gaben, ohne Überforderung, zur Erbauung des Leibes Christi beizutragen. Ja, will ich ein lebendiger Teil dieses Leibes sein? Und seien wir ganz sicher, wer sich da reinstellt, das ist nicht der, der am Ende völlig erschöpft am Wegesrand liegt, sondern es ist der, der stark ist. Indem er diesen Platz einnimmt, wird er stark. Und das, die Stärke zeigt sich hier, sagt er, dass wir uns nicht hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre. Und da möchte ich ganz besonders warnen vor Unverbindlichkeit. So mal kommen, je nachdem, wie es mir passt. Mal ja, mal nein. Es gibt Gelegenheiten, wo man nicht kann und vielleicht überfordert ist, wo man wirklich mal Ruhe braucht. Nicht nur Krankheitszeiten, aber dass ich weiß, und ich merke das immer daran bei uns in der Gemeinde, wenn sich jemand abmeldet. Ja, wenn wir Gebetsstunde haben und jemand ist nicht da oder auch Gottesdienst, jemand ist nicht da. Du weißt ja, ich bin da und da und ich bin wirklich verhindert, ich kann nicht kommen. Wenn einer dann auch vielleicht mal sagt, also ich habe da ein dickes Problem, mit dem ich mich beschäftige und im Moment komme ich nicht klar damit, dann ist ja der Anlass, dass man dann ins Gespräch geht mit ihm und versucht zu helfen. Aber so einfach wegbleiben, dann passiert das nicht. Dann werden wir hin und her bewegt und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Und ich kenne Leute, die sind in die verrücktesten Sachen reingekommen, in mystische Sachen, in Pantheismus und also das heißt, wie heißt das jetzt, was man in Indien, ach, jetzt fällt mir der Name nicht, Hinduismus und so weiter, dadurch, dass sie einfach nicht zur Gemeinde gegangen sind. Ja, gehen sie ihren Weg als Christen. Schön für sich, ja, mit einer Überzeugung, die sie vor ein paar Jahren angefangen haben. Das ist gefährlich. Weiter, Vers 17. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist, die entfremdet sind von dem Leben Gottes, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens, welche stumpf geworden sind und sich der Ausschweifung ergeben haben, um allerlei Unreinigkeit zu treiben mit Habgier. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Er findet sehr deutliche Worte für das, was bei Nichtchristen, Menschen, die ohne Jesus leben, üblich ist. Ihr Lebensstil, der Lebensstil dieser Welt. Und er sagt es so deutlich und so krass, dass nicht irgendjemand denkt, naja, unsere Gesellschaft hat sich entwickelt, vieles ist neu, vieles ist anders heute, wir können da ja nicht gegen den Strom schwimmen, man muss sich auch ein bisschen anpassen. Und er sagt, das, was die leben, ohne Gott, ohne Christus, ist vollständig kaputt. Das ist ungöttlich. Das widerspricht allem, was Gott möchte. Und es ist auch, und ich glaube, wir sehen das auch in unserer Gesellschaft heute, es ist auch in sich selbst kaputt. Die Gesellschaft ist dabei, sich selbst zu zerstören. Wir merken es im Moment gerade mit dem, was mit Familie gemacht werden soll. Es scheint viele Menschen zu gefallen, so ganz individualistisch für sich zu leben, möglichst unverbindlich. Und nur sich selbst eigentlich im Fokus zu haben und den eigenen Vorteil, das wird sich ganz, ganz bös rechnen. Abgesehen von dem, was hier von Unzucht und Unreinigkeit steht, kommen wir gleich noch dazu. Aber sieht die Welt, also das, was außerhalb der Gemeinde Jesu ist, nicht als positiv. Und fasst das Römer 12 zusammen, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das Leben des Christen ist ein beständiger Veränderungsprozess. Von dem her, wo wir hergekommen sind, Ganz klar. Das war, so war der alte Mensch. So war ich früher. Ohne Gott. Hin zu, tja, was ist der neue Mensch? Kommt gleich, also die beiden Begriffe, alter, neuer Mensch. Er ist ein Abbild Jesu Christi. Er sagt, so habt ihr den Christus nicht kennengelernt. Und stellt ihn, Jesus, dem Lebensstil dieser Welt entgegen. Als das Gegenstück. Nicht so ein Zwischending, so ein Mittelteil, so irgendwie so halb Welt, halb Christ. Also irgendwie so ein Mischform. Ja? Und ich weiß nicht, ich bin da nicht so ganz sicher, wenn ich das mir heute angucke, der Christ des 21. Jahrhunderts. Und vielleicht vergleiche, tja, womit vergleicht? Man kann eigentlich nur mit Jesus vergleichen. Habe ich so den Eindruck, manche verstehen sich so. Also doch etwas anpassen, doch etwas entgegenkommen, doch vieles mitmachen. Und er sagt, das sind zwei Dinge, die sich unversöhnlich einander gegenüberstehen. Das ist wichtig, das zu wissen, wenn man über christlichen Wandel spricht. Er sagt weiter, ihr habt aber den Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr anders ihn gehört habt, in ihm gelehrt seid, wie die Wahrheit in Jesus ist. Es gibt wirklich nur ein Vorbild des Lebens eines Christen, des Wandels eines Christen. Und das ist Jesus selbst. Wenn er sagt, folge mir nach, oder Petrus sagt, lasst uns nachfolgen seinen Fußtapfen, denn es ist sehr klar, es gibt nur einen schmalen Weg, eine enge Pforte, einen schmalen Weg. Das ist genau der Weg hinter Jesus her. Dass das ein Lernprozess ist. Dass er von niemand erwartet, der ein geistliches Baby ist, dass er das perfekt kann und niemals zur Seite wegtritt oder irgendwo auch stolpert und hinfällt, das ist so völlig klar. Nur wir müssen wissen, was wir wollen. Wir müssen wissen, wo es lang geht. Wir müssen wissen, welches das Original ist. Ne? Wenn wir ein Original haben, das ist einfach. Auf den Kopierer tun, einmal raufdrücken, dann haben wir die Kopie. Ne? Aber wir wissen alle, in unserem Leben ist es nicht so einfach, eine Kopie von Jesus zu schaffen. Aber im Grunde ist das dieser Verwandlungsprozess, ja, wo ein Mensch von dem, was er einmal war, mehr und mehr hineingebildet wird in das Bild Jesu Christi. Ich finde das so wunderbar, 2. Korinther 3, 18, wo er sagt, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, also auf Jesus, wie in einem Spiegel. Und wir sind alle Spiegel. Was wir anschauen, werden wir. Ich sag's nochmal. Was wir anschauen, werden wir. Jesus hat gesagt, das Auge ist das Licht des Leibes. Ja? Wenn dein Auge böse ist, später, wie finster ist es dann? Das ist das Problem des heutigen Menschen, zum großen Teil. Wie in einem Spiegel. Also so hat Gott uns geschaffen. Ja. Er ist das Urbild, wir sind das Abbild, wie in einem Spiegel. Und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als vom Herrn, der der Geist ist. Das ist das Christenleben zusammengefasst. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, am Anfang ist sie noch nicht so zu sehen, wie es am Ende normalerweise dann ist. Ihr habt den Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr anders ihn gehört habt, in ihm gelehrt seid, wie die Wahrheit in Jesus ist. So legt nun von euch ab, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen, der durch die trügerischen Lüste zugrunde geht. Legt den alten Menschen ab. Es ist tröstlich zu lesen in Kolosser 3, dass er sagt, ihr habt den alten Menschen ausgezogen oder abgelegt. Ja, das ist passiert. Damit bist du angefangen in deinem Christenleben. Das war das allererste, dass du sagst, der nicht mehr, sondern Christus. Der soll nicht bleiben, sondern er soll so werden, wie Jesus ist. Du hast den alten Menschen abgelegt. Und das ist jetzt nicht so, ich verändere mich Stück für Stück mit meiner Bemühung, sondern ich lege den ab, indem ich Buße tue am Kreuz Jesu Christi und sage, danke, dass du alle meine Sünden durch dein Blut bezahlt hast, dass die Schuld getilgt ist. Und danke, dass du durch dein Kreuz mit meinem alten Menschen ein Ende gemacht hast. Das ist Römer 6, 6. Vielleicht können wir uns das merken. Da steht, weil wir denn wissen, dass unser alter Mensch samt Christus gekreuzigt ist. Also wenn ich in Christus bin, dann bin ich auch in seinem Kreuz. Und das ist das, was Jesus sagt, was uns vielleicht schon oftmals gesagt wurde und wir sagen immer wieder, oh ja, das ist wahr, aber wer mir nachfolgen will, wissen wir, wie es weitergeht? Verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. Nicht leiden, vergesst das, das ist ein Kreuz, sagen sie in Bayern. Ne? Nein, nicht, Kreuz ist tot, Kreuz ist nicht Leid, Kreuz ist tot. Und Tod ist wunderbar, wenn es etwas Schlimmes betrifft. Der alte Mensch ist was Schlimmes. Der hängt am Kreuz. Das muss ich wissen. Mein alter Mensch, der alte Rudi, der hängt am Kreuz. Der hat keine Macht mehr über mich. Ich bin ein neuer Mensch. Werdet aber erneuert im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nicht nach Gott geschaffen wird. Der ist wirklich mit dem Wesen Jesu Christi beschenkt, identifiziert, der neue Mensch. Ich habe das am Anfang gesagt, saß nur so als kleine Anmerkung, da kommen natürlich dann so manchmal zwischendurch auch Zweifel auf, warum funktioniert das nicht so gut? Alles, was Gott tut, funktioniert durch Glauben. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Nur, was nicht aus dem Glauben geht, ist, kennen wir den Vers? Sünde. Glaube heißt, ich vertraue auf das, was Gott gemacht hat, den neuen Menschen. Ich nehme das im Glauben an. Ich will das selber ganz bewusst. Nicht, ich mache das. Aber ich stelle mich dazu. Und wenn da irgendetwas anders ist, weg damit. Das hasse ich. Das lege ich am Kreuz Jesu ab. Das will ich nicht mehr. Ich bin der, zu dem Gott mich gemacht hat. Der bin ich. So, und jetzt wird er sehr konkret. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Wir sind bei Vers 25 in Epheser 4. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Wahrheit reden, wenn man darin konsequent ist, dann ist eine ganz große Offenheit. Dann ist die Gemeinschaft herzlich. Dann hat man keine Mauern gegenüber anderen Menschen. Mauern entstehen am meisten da, wo man Vorbehalte gegen jemanden hat oder Ablehnung gegen jemanden und nicht mit ihm darüber spricht, sondern mit jemand anders. Das ist sehr nah an der Lüge. Ja? Wenn da etwas wirklich Wichtiges ist, zu klären mit dem, dann sollte ich es ihm sagen, wenn ich nicht alleine damit fertig werde. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach, aber wir machen es uns schwer. Es kann wie Paradies, wie Himmel auf Erden sein, wenn keinerlei Vorbehalte von einem gegen den anderen sind. Dass das Menschen sind, dass sie Fehler haben, genau wie ich. Das ist gut, wenn ich das weiß und auch wenn ich es vorher weiß und dann nicht enttäuscht bin, aber das trennt mich nicht von diesen Menschen. Die Wahrheit reden. Ja. Auch was mich selbst und mein Leben betrifft, auch wahr sein in Bezug auf das. Er spricht weiter, zürnt und sündigt nicht. Ich habe vorhin gesagt, es kommen jetzt ganz viele, ich predige sehr gern über ein Thema, das sind jetzt viele einzelne Themen. Und das könnt ihr nicht alles behalten, ihr könnt es euch nachher natürlich wieder durchlesen, aber vielleicht ist da 1, 2, 3, 5 Punkte dabei, wo ihr sagt, Mensch, das ist ein Punkt für mich. Ja. Ob ihr es euch merken könnt oder aufschreibt, wie auch immer. Das finde ich wichtig. Nicht alles, aber das, was Gott mir aufs Herz legt, das ist wichtig. Und er sagt, zürnet und sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Denn der will Zorn gebrauchen. Also Zorn ist unvermeidlich. Das ist ganz klar. Je nachdem. Also wenn ein Mensch wirklich was Schlimmes macht oder mir was Schlimmes antut, dann ist Zorn einfach da. Da kann ich gar nichts gegen tun. Die Frage ist hier, was mache ich mit Zorn? Das ist die Frage. Und da gibt es 3 Dinge. Oder vielleicht sind es 2. Nämlich er sagt hier, lass die Sonne über deinem Zorn nicht untergehen. Erledige es am Tag. Und ich sage es nochmal, es gibt 2 Möglichkeiten. Ich gehe damit vor Gott und bringe ihm das, sage ihm meine Not damit, meinen Schmerz, was auch immer. Und er sagt mir, sei ruhig, mein Kind. Es ist in Ordnung, es ist nicht deine Sache, du hast keine Verantwortung. Gib das ab. Und wenn ich es abgeben kann, gut. Wenn nicht, bitte geh zu dem Menschen, sprich mit ihm, bring das mit ihm in Ordnung. Manchmal ist Zorn auch unbegründet. Ich habe ihn falsch verstanden. Er hat es nicht so gemeint. Er war selbst in einer Situation des Drucks oder Stress, hatte nicht die Gewalt darüber, nicht die Kontrolle. Wie auch immer. Und am Ende eines Gesprächs steht oft: Schön, dass wir gesprochen haben, dass das aus der Welt ist. Oft. Das ist das eine. Und ich sage, das ist das Geheimnis unserer Ehe. Ich liebe meine Frau jetzt nach bald 42 Jahren viel mehr als am Anfang. Viel, viel mehr. Also ich wäre überaus traurig, wenn ich sie jetzt noch so wenig lieben würde wie damals. Aber das Hauptgeheimnis ist, und das kommt gleich in einem anderen Vers, also wenn da irgendein Zorn oder ein Streit war, die Sonne nicht drüber untergehen lassen. Wirklich. Ich lese jetzt den Vers 32, zweiter Teil. Vergebt einer dem anderen. Ohne Vergebung gibt es auf Dauer keine glückliche Ehe. Ohne Vergebung gibt es auf Dauer kein erfüllendes und schönes Gemeindeleben. Garantiert nicht. Weil wir Menschen sind, brauchen wir Vergebung. Und zwar so, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Da gibt es ja wunderschöne Beispiele in den Evangelien, dass Jesus sagt, die Schuld, die Gott mir vergeben hat, ist so groß, dass kein Mensch sie jemals, einzelner Mensch in seinem Leben, abzahlen könnte. Es gibt ein paar Superreiche, die könnten das vielleicht, also die Summe, die da genannt ist. Aber das, was ein anderer mir gegenüber schuldig ist, ist im Vergleich winzig klein. Fast ein Nichts. So wie Gott uns vergeben hat. Diese große, freie Vergebung von diesem Berg an Schuld, den wir niemals hätten abtragen können, sollte ein Anlass sein, dass ich sage, ich vergebe dir. Ob jetzt frei im Herzen oder dann im Gespräch mit demjenigen, das ist bei jedem vielleicht auch ein bisschen anders. Es gibt dieses andere, was Jesus sagt, wo gesagt ist zu den Alten, du sollst nicht töten, wer tötet, ist des Gerichtes schuldig, sagt Jesus, wer seinem Bruder zürnt, ist des Gerichtes schuldig. Das ist jetzt ein bisschen heikle Sache mit der griechischen Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist. Es gibt da eine Zeitform, die bedeutet jetzt und nur jetzt. Aber die steht dort nicht, sondern da steht das Präsens, das heißt zürnt. Immer weiter. Zürnt. Heute, morgen, übermorgen und so weiter. Und das ist das Problem beim Zürnen. Da sagt Jesus, der ist des Gerichtes schuldig. Wer diesen Zorn festhält, wer immer weiter zürnt, wer das nicht loslässt, wer im Recht sein will, wer seine Verletzung hegt und pflegt, ja, versteht, was ich meine, der ist des Gerichtes schuldig, denn das ist Sünde. Und es gibt noch eins, und das sagt Jakobus, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ist auch, glaube ich, sehr deutlich, was er damit meint. Ja? Wenn mein Zorn direkt in eine Tat umschlägt, in irgendetwas, was ich tue oder was ich sage, mancher schlägt dann ja auch zu, oder mancher bringt dann wirklich entsprechend harte, böse, zerstörerische Worte raus. Zorn darf nicht einfach handeln, sondern jeder Mensch sei schnell zum Hören. Wie weiter? Langsam zum Reden. Langsam zum Zorn. Ja, nimm dir Zeit. Die Temperamente sind verschieden. Ich habe es da ein bisschen schwerer als manche andere Menschen. Manche haben es da etwas leichter. Und darum sage ich das, weil ich merke, ey, du hast manchmal wirklich was zerdeppert, was du nicht wieder kitten kannst. Also, ich nicht wieder, natürlich kann jemand anders mir vergeben, ne? Aber ich kann es nicht kitten. Ja, so ist es. Zorn ist schon eine recht zerstörerische Macht. Und, wie er hier sagt, gebt nicht Raum dem Teufel, der Teufel benutzt ihn. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und schaffe mit den Händen etwas Gutes, damit er habe zu geben dem Bedürftigen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns hier mit Diebstahl ein Problem hat. Manche sind auch einfach, wie soll ich das sagen, sind auch einfach dazu zu gut versorgt, ja, das wird. Was soll das, nicht? Das ist das dusselig. Aber was ich sehr gut finde, dass er sagt, bitte, das geht nicht nur darum, dass ich mich vor einer Sünde hüte, sondern Gott hat auch wirklich was mit mir vor. Nämlich, das, was du schaffen kannst, ist dazu da, um anderen zu helfen. Hast du Überfluss Und das lesen wir im 2. Korintherbrief. Euer Überfluss diene ihrem Mangel. Dann bitte, du kannst wirklich Gutes damit tun. Lass kein schlechtes Geschwätz. Ach, das ist jetzt Luther, Geschwätz, das ist gut. Wort heißt das in der anderen Übersetzung, aber Geschwätz ist gut. Aus eurem Munde gehen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es Not tut, damit es Gnade bringe denen, die es hören, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Also schlechtes Wort, schlechtes Reden, schlechtes Geschwätz. Das auch nicht gleich verteilt. Manche hat viel größere Schwierigkeiten damit als andere. Schlechte Worte sind immer schlechte Worte. Auch wenn sie über schlechte Situationen berichten oder über schlechte Menschen, sage ich jetzt mal, oder wenn ein schlechtes Wort das ausgelöst hat, wie auch immer, schlecht ist schlecht. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Sagt Jesus an der Stelle, wo er sagt, liebt eure Feinde, gebt ihr einen Schlag auf die eine Backe, halt die andere auch hin. Denn wenn du zurückschlägst, bist du schuldig geworden. Du sagst als Mensch, ja, aber der hat angefangen. Du sagst, ich habe ja nur ein bisschen, der hat viel mehr. Schlecht ist schlecht, sagt Jesus. Und vollkommen heißt, gibt nur einen Maßstab, der wirklich gültig ist, nämlich Jesus. Und was wird von Jesus gesagt? Im 1. Petrus. Ups, jetzt muss ich, Luther kommt. Petrus. Vor dem Hebräer, ich muss den immer umschalten hier. Da sagt er, Moment. Dazu seid ihr berufen, weil Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild hinterlassen, damit ihr nachfolgen sollt seinen Fußtapfen, welcher keine Sünde getan hat, auch kein Betrug in seinem Mund gefunden wurde, welcher nicht widerschallt, als er gescholten wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es dem anheim, der gerecht richtet. Richtet nicht selbst, mein Lieben, sondern gibt Raum dem Zorn Gottes, sagt Paulus. Das ist sein Vorbild für uns. Und das bedeutet, das steht hier, dass er litt. Befragt mal eure Lebenserfahrung. Was ist besser, unter der Ungerechtigkeit zu leiden, die mir widerfährt, oder sie zu erwidern? Was ist besser? Was tut dir besser? Meine Erfahrung ist, es ist viel schlimmer für mich, wenn ich zurückschlage, zurückspreche oder irgendwie ein böses Wort gebe. Es ist viel schlimmer für mich. Die Folgen können ganz lange. Das Leiden im Moment, oh, da hat er mich aber zusammengefaltet.
Wobei wir natürlich auch nur sagen müssen, der alte Mensch,
ja.
Der neue Mensch.
Ja, natürlich.
Und mit alten Menschen passiert uns das schon. Dass man sagt, oh, hier gibt es ja nicht. Oder war das immer?
Alles unter dieser Voraussetzung, das ist die Überschrift des Paulus. Hier zeigt er uns die Eigenschaften des neuen Menschen. Und ich würde niemals behaupten, der Alte schafft das. Nie. Das kriegt er nicht hin. Dann ist er irgendwann auch, ja, wie soll ich sagen, eine zerstörte Persönlichkeit. Ja? Da ist der alte Mensch irgendwann auch deprimiert. Wer immer nur getreten wird und hat keinen, bei dem er das abladen kann, keinen, von dem er die Kraft, dieses Leben bekommt, in einer Jesusart zu reagieren, ja, der ist dann irgendwann auch fertig. Das stimmt. Absolut. Und ich rede wirklich kein Wort davon, dass man immer, wie soll ich das sagen, immer kleiner und kleiner wird. Ich werde kleiner durch meine Fehler, die ich mache. Und nicht durch das, was man mir antut. Und werde stark und groß durch das. Auch nicht nur, was ich tue, sondern was ich erleide. Um Jesu Willen. Also, wo ich um Jesu Willen dann den Mund halte. Verstehen wir, ja? Dadurch wachse ich. Dadurch werde ich stark. In seiner Nachfolge. Danke für die Ergänzung. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn der Heilige Geist betrübt ist, weil ich gegen das handle, was ihm wichtig ist, was er mir gezeigt hat und worauf er mich auch immer wieder ermahnt, dann ist mein Geist betrübt. Und wenn mein Geist betrübt ist, dann gibt es einen Konflikt in meinem Herzen. Meine Seele sagt vielleicht, prima, das habe ich geschafft und so, das macht mir Spaß und so weiter. Aber der Heilige Geist mahnt in meinem Geist und dann ist ein Konflikt in mir, eine Zerreißprobe in mir. Ich darf das mal erzählen, das ist weit weg. in Schleswig-Holstein von einem jungen Bruder gehört, der aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen kommt. Also mein Mitältester in der Gemeinde sagte, ich kenne keinen Menschen, der so kaputte Vergangenheit hat wie der. Der ist vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht, 6, 27, höchstens. So, seine Frau ist in Kur gefahren, Mittwoch letzte Woche. Und er sagt, wie sagt er jetzt noch, am Mittwoch, da war ich in der Spielhalle und habe da gespielt, habe mich hinterher so schlecht gefühlt. Am Freitag, da war ich mit einem Freund in der Kneipe und es ging mir hinterher ganz schlecht. Und ich habe gejubelt in meinem Herzen. Denn der Heilige Geist war betrübt und hat ihn betrübt. Und dass das Reden des Geistes in seiner Seele, in seinem Verstand, in seinen Gefühlen angekommen ist, das ist wunderbar. Ja. Der hat ihn gemahnt. Was machst du hier? Ja. Ja, er war ein bisschen frustriert. Natürlich, die Frau ist weg, ist in Kur. Ne? Ist weg und irgendwie alleine. Und dann kommen auch die dümmsten Gedanken. Ja? Wenn man allein die Verantwortung hat, keiner, der einen unterstützt. Auf die dümmsten Gedanken kommt man doch. Wenn man nicht wirklich feststeht. Und das ist wunderbar. Das ist der Heilige Geist, der betrübt sein kann, uns auch betrüben kann. Aber ihn zu betrüben, und hier ist auch wieder gemeint, immer wieder anhaltend, das schadet mir. Das schadet meinem Glauben, das schadet meinem Wachstum. Da wird er immer leiser. Er drängt sich nicht auf. Er schlägt nicht mit dem Hammer rein. Er ist liebevoll und vorsichtig, aber er spricht. Betrübt ihn nicht. Jetzt weiter Kapitel 5, so seid nun Gottes Nachfolger als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst dahingegeben hat für uns als eine Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Ja, das gehört ein Stück in das Thema von gestern hinein. Es ist uns so hilfreich, wenn wir darüber so richtig begeistert sind, was Jesus für uns getan hat. Vielleicht sagst du, ja, vor 8 Jahren oder vor 15 oder für 30, vor 50 Jahren, da als ich mich bekehrte, da war ich richtig begeistert. Aber was Jesus in der Zwischenzeit getan hat in deinem Leben, das ist so groß, du könntest heute noch viel begeisterter sein. Und das ist eine wunderbare Grundlage dafür, diese Begeisterung für Jesus und seine Liebe, um selbst auch in der Liebe zu wandeln. Dass Liebe das Motiv ist für das, was ich tue. Und ich meine jetzt in erster Linie natürlich Menschen gegenüber. Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan, das habt ihr mir getan. Und er sieht dabei garantiert auf das Motiv, ja, wo die Frau ihn gesalbt hat. Davon wird geredet werden, sagt Jesus. Das Motiv, Liebe. Und das ist normal, dass das uns treibt in unserem Leben. Dieses Motiv, Liebe. So wie es Jesus getrieben hat. Ich sage es nochmal, der neue Mensch ist Christus. Es gibt keine Zwischenform, ja, zwischen dem Alten und Christus, so das ist der neue Mensch für schwache oder fehlerhafte Menschen auf dieser Erde, sondern er ist der neue Mensch. Er möchte in uns Gestalt gewinnen. Das sagt Paulus einer Gemeinde, Galater Gemeinde, dass er möchte, dass Christus in euch Gestalt gewinne. Ich habe das eben gesagt, dieses Verwandeln in sein Bild, Christus Gestalt, das ist der neue Mensch. Damit haben wir ein wunderbares Ziel, wo es uns auch vorantreibt, ja, voran, weiter zu diesem wunderbaren Ziel hin, dass Jesus mehr in mir zu sehen ist. Kein Gesetz, keine Formen, nichts von alledem, nur er. Ein paar Warnungen muss Paulus noch wirklich weitergeben. Hurerei aber, oder ich benutze lieber das Wort Unzucht, das kann man so oder so übersetzen. Und alle Unreinigkeit und Habsucht werde unter euch nicht einmal genannt, wie es sich Heiligen ziemt. Auch nicht schändliche Worte, törichtes Geschwätz oder Scherze. Mit Scherze sind nicht kleine Witze gemeint, sondern irgendwie ein lockeres Reden. Was sich nicht gebührt, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, welcher ein Götzendiener ist, Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Und das sind die zwei ganz, ganz großen Gefahren, auch unserer Zeit. Habsucht, also an mich, mein Besitz, mein Vermögen, mein Verdienst und all die schönen Dinge, die ich mir damit leisten kann. Das ist die Tendenz unserer Zeit. Mehr, mehr, mehr. Schlechte Vorbilder gibt es unheimlich viele. Und damit wird das Ganze natürlich auch leicht hochfähig. Und der Menschenverstand sagt, ja, warum nicht auch ich, wo ich kann, wenn es geht. Aber Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem einen und hast den anderen oder umgekehrt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da herrscht ein anderer, da sitzt ein anderer, wenn du habsüchtig bist, auf dem Thron deines Herzens. Muss man wirklich sich rechtzeitig sagen, wenn es ins Berufsleben geht, wenn es um Besitz geht, dass man sagt, an der Stelle muss ich sehr aufpassen, dass ich nicht meinen Herrn entthrone und einen anderen auf diesen Platz setze. Und das Zweite ist Unzucht, Unreinigkeit, Ehebruch, diese Dinge, die heute zum Lebensstil unserer Zeit geworden sind. Gucken wir uns junge Menschen an, hauptsächlich, ja, da ist Unzucht normal. Unzucht ist ausgelebte Sexualität außerhalb der Ehe, also vor der Ehe, neben der Ehe. So. Und gerade das vor der Ehe, würde ich sagen, das ist heute die Regel. Und für wahre Liebe wartet, da muss man erstmal eine Entscheidung treffen, ja, dass man sagt, ich warte. So, weil wahre Liebe ist kostbar, ich verplemper mich nicht, dass nachher nicht mehr viel übrig ist. Ja. Und es ist egal, ob wir in Zeitschriften schauen, ob wir Radio hören, ob wir Filme gucken oder was auch immer, überall präsent, man kann kaum dran vorbeischauen. Unzucht ist der Lebensstil ganz vieler Menschen heute. Also ich will nicht jetzt auf Junge zeigen, sondern in allen Generationen, sage ich mal. Und die Bibel ist an der Stelle ganz, ganz klar. Damit zerstörst du deine Beziehung zu Gott. Und Gott wird die Unzüchtigen richten, sagt er. Der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams, die in diesem Lebensstil drin leben. Ganz klare Sache. Und ich glaube, solche Warntafeln sind wichtig. Denn wie leicht lässt man sich verführen? Wie soll ich das sagen? Die Zugänglichkeit ist so einfach. Und bei all dem Guten, was man hat über Internet, also ich bin dankbar, ich hätte die Arbeit, die ich gemacht habe, alleine ohne Internet und all diese Dinge wahrscheinlich nicht auf lange Zeit machen können. Das erleichtert unheimlich viel. Gibt es auch diese Gefahren einer schnellen Verbreitung, alles schlecht. Gerade auch Unzucht als Lebensstil. Und es ist ganz gut, das einmal zu sagen, damit man das weiß, hier betrübe ich den Heiligen Geist, hier stelle ich mich gegen Gott, hier schade ich mir selbst, wenn ich an der Stelle Kompromisse eingehe. Das ist mein Schade. Da geht was kaputt. Weiter Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Straft sie vielmehr. Also eigentlich stellt sie bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht gestraft wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun zu, wie er sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Hier geht es um Licht. Und das ist eine ganz entscheidende Frage. Lebe ich im Licht? Lebe ich im Licht? Will ich Licht in meinem Leben? Jesus hat gesagt, wer Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht ans Licht, damit seine Werke nicht offenbar werden. Jesus selbst hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ja. Aber wer Böses tut, der scheut das Licht. Da sind immer irgendwelche Sachen, die da irgendwo im Dunkeln, im Verborgenen bleiben. Soll keiner wissen, lieber nicht sagen, lieber mit keinem drüber sprechen. Und diese Sachen, die wirken sich zerstörerisch im Leben dieses Menschen auf. und bringen eines Tages auch das Gericht Gottes über ihn. Er sagt, bring ans Licht. Und wenn Gott mir etwas zeigt, dann bringe ich es an dich. Wie mache ich das? Ich gehe ins Gebet zu ihm und ich spreche diese Dinge aus. Vielleicht gibt es manchen, und bei mir war es auch so, ich sag mal, die eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen haben. Ich sage es mal ganz bewusst so offen, ohne Sündenbekenntnis. Ohne diese Dinge wirklich auf den Tisch des Hauses zu legen. Alles, was einem bewusst ist. Alles kann man nicht. Alles, was einem bewusst ist. Ja. Vielleicht zeigt Gott einem später noch mehr Dinge. Und er fängt ja dann auch an, irgendwann Feinarbeit zu leisten bei uns. Ja. Und ein bisschen genauer unser Sinn, unseren geistlichen Sinn zu schärfen für die Dinge. Und zeigt uns mehr und mehr. Also wenn das so ist, dann wird es Zeit, das, was Gott gezeigt hat, vor ihm hinzulegen. Und das heißt auch immer wieder neu. Licht heißt, wenn er sein Licht auf mich scheinen lässt, sagt, ey, was war das da eben? Nächste Gelegenheit. Warte nicht unbedingt bis zum Abend, schon gar nicht bis irgendwann, sondern nächste Gelegenheit, sprich das aus. Und die Gemeinschaft wird wiederhergestellt. Es ist nicht so, dass Gott uns verwirft, dass er gegen uns ist, dass er uns verlässt, wenn da Sünde ist. Falsch. Wir sind seine Kinder. Er hält an uns fest. Nur es ist tatsächlich auch so, wie in Jesaja steht. Ich weiß, das ist Altes Testament 59, Vers 2, wo er sagt, Gottes Arm ist nicht zu kurz, um zu helfen, aber eure Sünden scheiden euch von eurem Gott. Nicht, dass er sich zurückzieht. Aber wir erfahren das Handeln, die Hilfe Gottes nicht so in unserem Leben, wenn wir Sünde einfach dulden. Er lässt uns warten. Ja? Sagt, ich warte auf dich. Bitte, bring die Sache in Ordnung. Zieh das ans Licht. Und das kann zur Lebensgewohnheit werden, dass ich im Licht lebe. Dass ich sehr darauf achte, ist da irgendetwas, was schuld ist. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie in die Vergangenheit zurücksteige und da irgendwelche Forschung treibe. Das, was Gott mir zeigt, ist da etwas, was er mir gezeigt hat. Dann bringe ich das zu ihm und erfahre ich Reinigung durch das Blut Jesu Christi und die Sache ist in Ordnung. Ich kann in Reinheit weiterleben. Licht. Und er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht nur er, auch wir. Aber dazu gehört ein Wandel im Licht. Und jetzt zum Schluss. Seht nur zu, wie er sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Man lernt ein ganzes Leben lang und kauft die Zeit aus, denn es sind böse Tage. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Dieses Wort ist schon missverstanden worden. Kauft die Zeit aus. So in dem Sinne, Gott verlangt Leistung von mir. Und zwar möglichst viel. Er will Ergebnisse sehen. Nun gibt es zum Glück im Griechischen zwei Worte für Zeit. Das eine kennen wir so ein bisschen, denn wir haben ja an unserem Handgelenk nicht eine Uhr, ein Chronometer. Ne? Schon mal das Wort gehört? Fremdwort, ne? Ja, Chronos. Das ist die Zeit vom Ursprung der Welt bis zu ihrem Ende. Ja, Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende, Jahrmillionen. Nein, weiß ich nicht. Jahrmillionen bezweifle ich. Ich bezweifle es einfach. So. Und dann gibt es noch ein Wort, und das ist nicht Zeitlauf, sondern das ist Zeitpunkt. Wird auch mit Zeit übersetzt meistens. Das steht hier, Kairos, jetzt, dieser Moment, dieser Augenblick, dieser Zeitpunkt. Kauft die Übersetzung sagt auch die gelegene Zeit aus. Also den Zeitpunkt, den Gott gibt. Wann und wie gibt er ihn? Gott redet manchmal in unserem Leben. Das kann durch eine Predigt sein. Das kann durch das Wort sein, das ich lese. Das kann durch ein Lied sein, das ich höre. Das kann durch ein Wort, das ich vielleicht vor langer Zeit mal gesehen habe, in eine Situation, wo er sagt, das ist jetzt dran. Das sage ich dir. Was mache ich damit? Was mache ich mit dem Wort Gottes, das er mir sagt? Und der Stil unserer Zeit ist doch bei der Fülle, die auf uns einströmt, das Wichtige wird abgespeichert. Oder? Das Wichtige wird abgespeichert. Ich unter dem, jetzt wird alt. Naja, ich arbeite täglich damit. Irgendwie unter dem, wie nennt man das hier? Ordner, Ordner, das war das. Danke, Christian. Unter dem Ordner. Christian ist mindestens 15 Jahre jünger, das ist gut. Unter dem Ordner. Da weiß ich und dann kann ich es wieder. Bitte, wenn der Kairos Gottes ist, ja, wenn er spricht zu mir, mach das nicht so. Geht nicht aus der Predigt und sagt, ah, das hat mich ermutigt, das hat mir gut getan. Das können ja so die Frauen immer ganz besonders. Das hat mir gut getan. Ja. Das ist wie ein feststehender Wert. Wenn es mir gut tut, ist es gut. Vorsicht. Also ich will jetzt nichts gegen die Frauen sagen, ja, aber Wellness ist so eine Sache. Ne? Ist so eine Sache. Ja. Das kann eine Momentsache sein. Viele machen ja Wellness für 3 Tage oder eine Woche oder so und dann machen sie ihren Lebensstil wie vorher weiter. Können sie genauso gut lassen. Ja. Die fühlen sich nur die paar Tage besser. Ne? Ich habe was für mich getan. Hm. Ja. Machen wir das nicht so mit dem Wort Gottes. Wenn er geredet hat, das heißt, die gelegene Zeit, den Zeitpunkt auskaufen. Heißt, er hat mir was gesagt, jetzt mache ich mich dran. Jetzt ziehe ich die Konsequenzen. Jetzt tue ich den ersten Schritt. Das kann auch mal vom Abendmahl sein. Das heißt nicht, oh, dann kann ich nicht dahin gehen. Ganz falsch. Der Mensch prüfe aber sich selber und so esse er und so trinke er, steht da. Das heißt, ich kann innerhalb von Sekunden eine Entscheidung treffen. Mensch, da muss ich hingehen, das muss ich in Ordnung bringen, da brauche ich Versöhnung. Zum Beispiel. Ja. Oder diese Sache muss ich Gott bekennen und das muss ich richtig vor ihm bereinigen, die ich mal getan habe. Und so esse er und so trinkt. Zum Beispiel. Es kann so verschiedene Situationen geben, wo Gott direkt in unser Leben hineinredet. Und dann ist es dran. Und wenn ich das ablege, wenn ich speichere, wenn ich sage, gut, hat mich wieder richtig aufgebaut. Und, ja, das, man kann das auch so schön fromm sagen. Und wenn man es nicht tut, also Jakobus sagt das, eben seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Vergessliche Hörer, das sind wie Leute, die haben sich angeguckt, wie sie aussehen, und dann haben sie es vergessen. Das war nichts, das war für gar nichts, hat nichts gebracht. Und er sagt hier, davon hängt deine geistliche Entwicklung ab, ob du tust, was Gott dir sagt. Nicht kein Druck oder so. Davon hängt deine geistliche Entwicklung ab. Ob du weiterkommst, ob du weise wirst, ob du lernst, ob du stabil wirst, ob du für die nächsten Situationen gerüstet bist, ob du sorgfältig wandeln lernst. Ja, das sind ja alles so feine Sachen, die wir jetzt gesagt haben, wo man, wenn man aus dem Gefühl heraus, aus dem Moment, aus dem Charakter heraus handelt, aus seiner Seele heraus, dann tritt man so leicht daneben. All die Sachen, die wir besprochen haben, sorgfältig wandeln, ist, wenn Gott an mir arbeitet, lasse ich ihn arbeiten und mache mit. Das ist, kauft den Zeitpunkt aus. Und sauft euch nicht voll Wein. Es gibt so viele Dinge heute, also das ist ja, die Welt ist voll von solchen Dingen, womit man sich ein bisschen bessere Stimmung, das fängt also bei schöner, gefühlvoller Musik an. Ja, da gibt es auch tolle Konzerte und so. Ich sage nichts grundsätzlich dagegen, aber der Gebrauch kann sehr, boah, wenn ich jetzt sage, rauschhaft sein, ja, oder betäubend sein. Ja, es gibt ja Betäubungsmittelgesetze in Deutschland. Betäubend sein. Also mal ein, wie sagt man, Lobpreiskonzert oder so. Ich sage, es kommt auf das Motiv dessen an, der da hingeht. Ne? Ob die Musik gut ist, ob die Wahrheit dort sagen, das ist eine ganz andere Sache. Über die vielen Schallplatten, das kann man alles ja konservieren, bis hin zu Fernsehen, bis hin zu allen möglichen anderen Sachen, die mich betäuben. Und dann gibt es ja auch noch die wirklichen Drogen. Er spricht hier von Wein. Besauft euch nicht. Ne? Also ich habe nichts gesagt gegen Gläschen Wein zum Essen oder sowas. Aber diese Sachen, womit man dann im Grunde die Wirklichkeit vernebelt und sagt, ach, alles ist okay, es läuft schon gut und so. Das kann man auch machen. Und davon ist diese Welt voll. Und es gibt genügend Menschen, die sich damit ihr Leben wirklich verdorben haben, dass sie eben lieber weggucken und zur Ruhe kommen und alles gut sein lassen, als jetzt drangehen. Man kann das Leben geistlich gestalten mit Psalmen, Lobgesängen, geistliche Lieder, dem Herrn spielen im Herzen, Zeit mit ihm verbringen. Lob Gottes ist eine unwahrscheinliche Macht, weil ich da in seine Gegenwart trete. Also nicht irgendein Mantra singen oder so, versteht mich richtig, ne? Sondern wirklich mit ihm reden und ihn verherrlichen und sagt, alle Zeit für alles Gott und dem Vater im Namen unseres Herrn Jesus, Dank. Sagt ihm alle Zeit Dank. Das gibt Situationen, wo das nicht besonders leicht ist, aber ich habe Gott so viel zu danken. Selbst wenn er mal dabei ist, mich zu züchtigen. Vielleicht ist das die Situation, wo ich sagte, ach, ich habe das lange nicht gemerkt, dass ich auch noch Kind bin. Und in einem Entwicklungsprozess und noch nicht am Ziel. Und ich brauche wohl ein bisschen Züchtigung. Und er hat mich sehr lieb, dass er mir das angedeihen lässt, wenn er mich immer so laufen lässt und überhaupt nicht rangeht an meine Persönlichkeit, dann würde er mich ja nicht wirklich lieben. Ja. Also alle Zeit für alles Gott danken, dann wachse ich im Glauben. Das waren jetzt viele einzelne Schritte des Wandels. Und ich hoffe und ich bete zu Gott, dass für jeden von uns, wenn möglich für jeden, ein, zwei, mehrere Punkte dabei waren, wo er sagt, oh ja, Herr, das ist wichtig, das ist mir jetzt klar geworden und das möchte ich tun. Das ist Zeit auskaufen, indem wir das ganz schlicht und einfach tun. Amen.